NDR Info. Themen des Tages.
Mit Birgit Langhammer, schönen guten Abend. In der kommenden halben Stunde ist die CDU-Winterklausur in Hamburg Thema, die heute begonnen hat. In Hamburg allerdings winterlich grün, im Harz dagegen ist es weiß.
Ja, erstmal ein bisschen rodeln und dann vielleicht nochmal eine Runde gehen.
Vielleicht nochmal Skifahren. Ja. Der eine im Bunde fährt vielleicht nochmal Ski hier.
Genau.
Die anderen juckeln mit dem Schlitten hier runter.
Auf die Winterfreuden schauen wir gleich, aber auch auf die entgegengesetzte Entwicklung, die Brände in Los Angeles. Und heute sind Zahlen des vergangenen Jahres eingeordnet worden, genauer gesagt gerade. Und damit fangen wir auch an. Die international vereinbarte 1,5-Grad-Schwelle ist nämlich im vergangenen Jahr im Mittelwert überschritten worden. Das ist zum ersten Mal seit Beginn der Wetteraufzeichnung passiert. Das hat der EU-Klimadienst Copernicus heute mitgeteilt. Im vergangenen Jahr war es im weltweiten Schnitt um 1,6 Grad Celsius wärmer als zur vorindustriellen Zeit. Ein Temperaturrekord ist auch für Europa aufgestellt worden. Fachleute mahnen angesichts dieser Daten mehr Bemühungen beim Klimaschutz an, auch mit Blick auf den Bundestagswahlkampf. Dazu hören wir ja auch gleich Einschätzungen vom New Climate Institute. Zunächst aber in ein Land, das im vergangenen Jahr auch unter einer nie dagewesenen langen Hitzewelle gelitten hat, Indien. Wir haben damals darüber berichtet, das war eine echte Tortur für Menschen, Tiere und Natur. Weil in Indien die Hitzewellen immer häufiger wurden, ist man da inzwischen ein bisschen besser vorbereitet. In Ahmedabad im westlichen Teil des Landes gibt es einen Hitzeaktionsplan, der inzwischen auch schon als Vorbild für andere Millionenstädte gilt. Unser Korrespondent Peter Hornung war vor Ort.
Sie jubeln und sie freuen sich, weil sie einen Moment erträglicher ist, die große Hitze. Die Millionenstadt Ahmedabad im westindischen Bundesstaat Gujarat, Mitte Mai 2024. Ein gelber Tankwagen ist unterwegs, den hier jeder kennt. Voll mit kühlem, frischem Wasser, das versprüht wird nach hinten über einen riesigen Sprinkler. Sneh Patel ist der Fahrer. Er ist im Auftrag der Stadtverwaltung unterwegs. Die Leute mögen und genießen das. Die Leute sind sehr glücklich, wenn sie das Fahrzeug kommen sehen und fahren uns einfach nach. Es ist, als würde es regnen. Rikschas, Autofahrer und Fußgänger folgen unserem Fahrzeug. Doch an Regen war nicht zu denken im Hochsommer, der in Indien im April beginnt und bis Ende Juli geht. Schon seit Ende April 2024 war es extrem trocken und vor allem heiß im Norden und im Westen Indiens. Inzwischen wissen wir, auch für Indien war 2024 das heißeste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen. Das Land litt unter der längsten Hitzewelle überhaupt. Und Hitze heißt Temperaturen über 45 bis hin zu fast 50 Grad. Eine immense Belastung für Menschen, aber auch für Tiere und Pflanzen. In Ahmedabad war man wohl etwas besser vorbereitet darauf als in anderen Millionenstädten Indiens. Der Tankwagen, eine kleine Maßnahme im Rahmen des Hitzeaktionsplans. Er war entwickelt worden, nachdem die Stadt schon früher von einer Hitzekatastrophe getroffen worden war, sagt Malavir Golecha vom Indischen Institut für öffentliche Gesundheit. Im April 2010 hatte es eine schwere Hitzewelle im ganzen Land gegeben. In Ahmedabad war es vor allem im Mai. 5 bis 6 Millionen Menschen leben hier. Normalerweise sind in Hitzewellen 100 Menschen am Tag gestorben. Damals starben aber über 300 täglich. Lösungen mussten her, da immer klarer wurde, dass solche Hitzewellen häufiger werden. Aber Lösungen, die den Verhältnissen in Indien gerecht werden, simpel und bezahlbar. Dabei steht die Zusammenarbeit verschiedenster Behörden ganz oben. Wer macht was und wann, das wurde nun klar geregelt. Stadtverwaltung, Wasserwerke, Schulbehörde oder Stromversorgung. Dann gibt es verschiedene Alarmstufen, je nach Temperatur. Weiß, gelb, orange, ab 45 Grad roter Alarm. Kühle Räume werden dann ausgewiesen, Bürogebäude, Sporthallen, Tempel. Ein weiterer wichtiger Punkt, den Menschen klar machen, wie gefährdet sie sind. Ein Gefahrenbewusstsein zu schaffen, unter anderem mit Videos auf YouTube. Viel trinken, Wasser und Tee, sich vor der Sonne schützen, kühlen. Es ist im Grunde einfach, aber dennoch sind diese Aufklärungskampagnen wichtig, weil es immer heißer wird und die Menschen ihre Grenzen nicht mehr kennen. 2 Grad mehr, 47 statt 45 Grad, können tödlich sein.
Und das war eine Reportage von unserem Indien-Korrespondenten Peter Hornung. Soweit also schon Ideen, wie man vielleicht besser mit Hitzewellen umgehen kann. Aber es bleibt ja an diesem heutigen Tag auch die Frage, was heißt das, wenn jetzt die symbolischen 1,5 Grad aus dem Pariser Klimaabkommen gerissen wurden? Darüber habe ich mit Professor Dr. Niklas Höhne gesprochen. Er leitet das New Climate Institute und war auch Teilnehmer der Weltklimakonferenz in Baku. Ich habe ihn gefragt, jetzt sind wir also im vergangenen Jahr weltweit bei einem Plus von 1,6 Grad. Und das heißt heute aber auch, es sei ja noch nicht alles verloren. Kommt die Botschaft da gerade richtig rüber?
Ja, es ist natürlich ein Warnsignal. Die Weltgemeinschaft wollte eigentlich die Temperaturerhöhung unter 1,5 Grad halten. Und das ist jetzt über ein ganzes Jahr eben nicht passiert. Und das bedeutet, dass wir jetzt endlich ernst machen müssen mit Klimaschutz, also noch schneller sein als vorher. Denn solange wir Treibhausgase emittieren, also solange wir Kohle, Öl und Gas verbrennen, wird die globale Temperatur steigen. Und das liegt daran, dass CO2 eben sehr lange in der Atmosphäre bleibt. Das bedeutet, wir müssen raus aus Kohle, Öl und Gas und das so schnell wie möglich. Und je früher wir damit aufhören, umso niedriger ist die Temperatur und damit auch umso niedriger ist Wahrscheinlichkeit für Extremwetterereignisse, wie wir sie leider das gesamte letzte Jahr gesehen haben. Es gab Hitzewellen, Fluten, Stürme, Hurricanes von nie dagewesenem Ausmaß. Und das geht so weiter oder wird sogar noch schlimmer, wenn wir jetzt nicht aus Kohle, Öl und Gas aussteigen.
Wir sehen es ja auch gerade ganz aktuell, in L.A. brennt es. Auch da sagt man, das ist so schlimm wie noch nie. Die Trockenheit hat das Ganze auch befeuert. Und trotzdem müssen wir es vielleicht einmal noch mal erklären, Herr Höhne, weil das 1,5-Grad-Ziel jetzt noch nicht als verfehlt gilt. Dafür müsste die Temperatur über einen Zeitraum von mindestens 20 Jahren im Mittelwert darüber liegen. Aber dann ist es ja für Maßnahmen endgültig zu spät, oder?
Ja, das ist die Frage. Also das Ziel ist im Pariser Klimaschutzabkommen mit voller Absicht etwas vage formuliert. Es sagt weit unter 2 Grad und wenn möglich unter 1,5. Es steht nicht da drin, wann genau das passiert und ob es immer drunter sein soll oder vielleicht mal einen Monat oder ein Jahr oder vielleicht ein Jahrzehnt darüber sein darf. Das ist aber auch nicht der Punkt. Die Weltgemeinschaft hat sich gesagt, dass irgendwann wird es extrem gefährlich. Und wir haben eigentlich dieses Jahr schon gesehen, es ist gefährlich für Teile der Bevölkerung. Und deshalb muss man jetzt eben Emissionen reduzieren. Und das Ziel bleibt weiterhin bestehen als wichtige Richtschnur, weil das geht ja nicht weg. Die Schäden sind ja weiterhin relevant. Und das bedeutet für mich eben, es bleibt als Richtschnur. Und deswegen müssen wir jetzt Emissionen reduzieren, so schnell, dass eben die Temperatur nur ganz klein bisschen über 1,5 Grad ist. Denn jedes Zehntel Grad zählt. Jedes Zehntel Grad mehr Temperaturerhöhung bedeutet mehr und gravierendere Schäden.
Und das würde dann ja wiederum jeden Einzelnen auch betreffen, nicht nur Deutschland, Europa, die Welt, sondern eben auch Gesellschaften. Steht denn das Thema Klimawandel aus Ihrer Sicht in unserer Gesellschaft momentan wirklich ausreichend im Blickpunkt?
Leider überhaupt nicht. Also wir haben eben dieses Jahr gesehen, dass Klimaschutz oder Klimawandel oder die Klimakatastrophe existenzbedrohend ist. Das sehen wir gerade in L.A., diese Brände sind nicht mehr zu löschen. Und wir haben Stürme gesehen und Überschwemmungen jetzt in Valencia letztes Jahr, mit denen kann man nicht mehr umgehen. Und das sind jetzt einzelne Ereignisse. Wenn vielleicht das einzelne Ereignis ist schlimm genug, aber irgendwie kriegen wir es hin. Aber wenn es davon extrem viele gibt, dann hält das irgendwann unsere Gesellschaft nicht mehr aus. Es geht hier also nicht um irgendwelche Kosten, sondern es geht um unsere Existenz. Und deshalb ist es eben so wichtig. Wir sehen jetzt im Wahlkampf auch, dass das Klimathema eben nicht mehr so weit oben ist, wie es schon mal war. Wie im letzten Wahlkampf war das Thema Nummer 1. In diesem ist es ja Thema Nummer 3 oder 10, aber auf alle Fälle nicht Nummer 1. Und das kann eigentlich so nicht sein.
Das wäre meine nächste Frage. Also im Bundestagswahlkampf, ehrlicherweise, ich hätte es noch nicht mal an Nummer 3 gesehen, sondern Wirtschaft steht da ganz oben und tatsächlich auch der Wohlstand, Geld. Wenn das bis hierhin kein Thema war, ist ja wahrscheinlich jetzt auch nicht davon auszugehen, dass in den kommenden 6, 7 Wochen sich da noch etwas verändert. Also Sie meinen auch politisch gesehen, ist das ein Fehler?
Ja, die Politik und auch wir als Gesellschaft sind natürlich sehr kurzfristig getrieben. Es gibt andere Krisen, die das überlagern, also die Wirtschaftskrise eben und auch die Corona-Krise war das oder jetzt eben der Krieg auch in Russland und der Ukraine. Und deshalb ist Klima eben ein Stückchen nach hinten gerutscht. Aber das ist aus meiner Sicht ein riesiger Fehler, denn es wird uns überrollen. Und ich glaube, das Wichtige hier wäre, dass die Parteien erstens es ernst nehmen und zweitens es nicht brandmarken als schlechtes Thema, sondern es ein bisschen positiver sehen. Denn wenn wir diese Klimawende hinbekommen, wenn wir das richtig machen, dann ist die Welt hinterher eine bessere. Also wir können quasi unendlich viel Energie aus Wind und Sonne ziehen und müssen das nicht von Despoten kaufen. Die Luft wäre sehr viel besser, die Transportsysteme würden richtig funktionieren. Wir könnten von A nach B zu erschwinglichen Preisen transportiert werden. Wir wären gesünder, weil wir uns besser ernähren würden. Und wir könnten gleichzeitig auch noch für sozialen Ausgleich sorgen und das so gestalten, dass es für die ärmere Bevölkerung einfacher ist. Also man könnte diese ganze Transformation so positiv umsetzen. Und deshalb ärgert es mich ein bisschen, dass auch jetzt im Wahlkampf eben dieses Thema Klimapolitik so negativ besetzt ist und ja im Prinzip Parteien gegeneinander ausgespielt werden. Und dafür ist das Thema einfach viel, viel zu wichtig und viel zu existenzbedrohend, dass man das so machen kann.
Sagt Niklas Höhne, Leiter des New Climate Institutes. Und wir hören noch eine weitere Meinung.
NDR Info. Die Meinung.
Die Klimakrise also kein großes Thema im Bundestagswahlkampf, auch diese jetzige Erderwärmung offenbar nicht. Dazu die Meinung von Torben Ostermann.
Guckt man sich an, worüber der Kanzlerkandidat der Grünen gerade so spricht, dann fällt auf, dass ein Thema selten vorkommt. Der Kampf gegen den Klimawandel. Es ist das Thema, das irgendwie zur heißen Kartoffel in diesem Wahlkampf verkommen ist. Alle Parteien scheinen einen großen Bogen um die Fragen zu machen, von denen es bis vor kurzem noch hieß, sie sind die wichtigsten, die drängendsten, existenziellsten für unseren Planeten und die Menschheit. Es ist keine Doktorarbeit erforderlich, um zu erahnen, woran das liegt. Zurzeit dominieren andere Themen, die Lage der Wirtschaft etwa oder Migration. Dazu kommen schlechte Erfahrungen. Vor allem die Grünen haben zu spüren bekommen, was in diesem Land los ist, wenn Klimaschutz konkret wird. Stichwort Gebäudeenergiegesetz, vom Boulevard auch als Heizhammer verunglimpft. Nun meldet sich der Klimawandeldienst der EU und verkündet, die Erderwärmung lag im vergangenen Jahr bei 1,6 Grad. Seit Beginn der Messungen war es noch nie so warm wie 2024. War da nicht was? Haben sich nicht vor einigen Jahren knapp 200 Staaten darauf verständigt, alles zu tun, um das 1,5-Grad-Ziel einzuhalten? Die EU-Klimaexperten sprechen von einem Warnsignal. Doch es wirkt, als würden die Warnungen verpuffen. Klar, wenn dann was passiert, egal ob Hochwasser, Wirbelstürme oder extreme Trockenheit, dann ist kurz mal wieder was los. Dann wird gewarnt und bedauert. Der mühsame Kampf gegen den Klimawandel ist natürlich kompliziert und die Verantwortung, wie gut oder schlecht das läuft, lässt sich nicht nur bei der Politik abladen. Eins sollten wir allerdings alle begriffen haben. Probleme lösen sich nicht auf, wenn nicht mehr drüber geredet wird. Der Klimawandel verschwindet nicht, wenn wir ihn ignorieren. Die Erde wird wärmer und wärmer, das Wetter extremer. Der Natur ist es egal, ob gerade Wahlkampf ist.
Die Meinung heute von Torben Ostermann. Ja, und gerade auch schon beim Thema Klima erwähnt, die verheerenden Brände in Los Angeles. Fassungslos stehen viele Bewohner der Stadt vor dem, was die Flammen übrig gelassen haben. Und das ist manchmal wirklich nur ein gemauerter Kamin oder eine verkohlte Waschmaschine. Noch ist es zu früh für eine endgültige Bilanz. An vielen Orten ist auch noch die Feuerwehr im Einsatz. Aber mindestens 180.000 Menschen mussten evakuiert werden. Mindestens 10.000 Häuser sind zerstört. Oder zumindest unbewohnbar und mindestens 10 Menschen verloren ihr Leben. Das waren jetzt bis hierhin nur Zahlen, aber Ralf Borchert gibt diesen Zahlen jetzt auch Gesichter.
Es sind dramatische Geschichten des Schreckens, des knappen Überlebens und des Verlusts, die Betroffene aus dem Großraum Los Angeles erzählen, wie Raya Renaga aus Altadena.
At the very last minute, I woke up and it was just pitch black. We had no power and I was just in hell.
Ich bin in letzter Minute aufgewacht. Es war stockdunkel, wir hatten keinen Strom mehr. Es fühlte sich an wie in der Hölle, sagte sie im CNN-Fernsehen. Ich war umgeben von Flammen, bin auf die Knie gesunken und habe zu beten begonnen. Bitte, lieber Gott, rette mein Haus, es ist alles, was ich besitze. 28 Jahre lang hat sie in ihrem Haus in Altadena gelebt. Ihre Tochter ist dort aufgewachsen. Jetzt musste sie praktisch alles zurücklassen. Die Bibel, die über Generationen in der Familie weitergegeben wurde, die Familienfotos, die Sportpokale ihrer Tochter, auch all ihre Arbeitsunterlagen. Die Feuerwehr musste kommen, um mich rauszuholen. Ich habe sie angefleht, dass ich selbst hinter ihnen herfahren darf, weil ich meine Katzen im Auto hatte. Bei der Fahrt hat es glühende Asche geregnet. Ganze Häuserteile sind auf mein Autodach gefallen. Ich wusste bis zuletzt nicht, ob wir es rausschaffen. Sie ist mit dem Leben davongekommen. Ihre Tochter hatte schon zuvor bei Freunden übernachtet. Aber eine gute Bekannte, die in der gleichen Straße zu Hause war, ist ums Leben gekommen. Die Zwischenbilanz der Rettungskräfte lautet: mindestens 10 Tote, mindestens 10.000 zerstörte Gebäude, vor allem Wohnhäuser. 180.000 Menschen, für die Evakuierungsanordnungen gelten. Und weiter ist kein Ende der Großbrände im Raum Los Angeles absehbar. Zwar haben die extrem starken Winde, die für die explosionsartige Ausbreitung der Feuer gesorgt haben, etwas nachgelassen. Für die Einsatzkräfte hat sich so ein Zeitfenster aufgetan, die Brände wenigstens mancherorts ein wenig einzudämmen. Aber in den kommenden Tagen sollen die Winde, die vom Land her Richtung Pazifik wehen, schon wieder zunehmen. Wir haben etwas an Eindämmung gewonnen, wenige Prozentpunkte der Gesamtfläche, so der Chef der regionalen Feuerwehr, Brent Pasqua. Aber es bleibt noch sehr viel zu tun. Momentan hat der Wind etwas nachgelassen. Die Feuer breiten sich nicht mehr ganz so schnell aus wie in den ersten Tagen. Das war etwas, was ich noch nie erlebt habe. Ein Zusatzproblem sind Plünderungen in noch stehenden, aber verlassenen Häusern. Die Polizei verhängte nächtliche Ausgangssperren. Präsident Biden, der sich vorgestern selbst ein Bild der Lage vor Ort gemacht hatte, sprach von katastrophaler Zerstörung, von den größten Bränden, die Los Angeles je getroffen haben.
Und an dieser Stelle müssen wir kurz unterbrechen. Achtung bitte, Autofahrer auf der B76 Prezer Chaussee Eutin-Kiel in Höhe Kiel-Elmschenhagen werden Gegenstände von der Brücke auf die Fahrbahn geworfen. Vorsicht bitte auf der B76 Prezer Chaussee Eutin-Kiel in Höhe Kiel-Elmschenhagen werden Gegenstände von einer Brücke geworfen. Gerade wurde Präsident Biden schon angesprochen. Wir kommen jetzt zum bald Präsidenten Donald Trump. 2023 hat es gleich 4 Strafverfahren gegen Donald Trump gegeben. Doch er hat mithilfe von vielen Anwälten durch Eingaben das Ganze so lang verzögert, bis es zu spät war für eine Anklage. Ausnahme der New Yorker Schweigegeldprozess. Hier haben die Geschworenen Trump im vergangenen Mai als schuldig befunden. Und in den USA ist das anders als bei uns aber üblich, dass dann auch nicht sofort ein Strafmaß verkündet wird. Das kommt dann extra, und zwar heute. 10 Tage, bevor der Ex-Präsident also erneut ins Weiße Haus einzieht und Immunität genießt. Ich habe unseren Korrespondenten Martin Ganselmeier in New York gefragt. Schuldig ja, Strafe nein. Wie war denn die Verkündigung durch den Richter?
Ja, das war schon interessant, weil der Richter hat nochmal ganz klar gesagt, die Tatsache, dass er zwar jetzt schuldig gesprochen ist und das ist bestätigt worden, aber praktisch ohne weitere Strafe nach Hause gehen kann, das sei nur deswegen geschehen, so der Richter Juan Merchan, weil Präsident Trump demnächst eben in 10 Tagen ins Weiße Haus einzieht und man ihn nicht unnötig belasten will. Jeder Normalbürger hätte sicherlich eine andere Strafe bekommen. In statistischen Fällen, das ist hier auch von den Medien veröffentlicht worden, ist es normalerweise so, dass man für die Vergehen, für die er jetzt schuldig gesprochen worden ist, das waren ja 34 Anklagepunkte, dass man da bis zu einem Jahr im Gefängnis sein kann oder zumindest eine sehr hohe Geldstrafe bekommen kann.
Seine Anwälte, ich habe es gesagt, haben ja auch versucht, diese Verkündung zu verhindern. 5 von 9 Richtern haben das aber abgelehnt. Also ist das ein Zeichen schon auch für die Unabhängigkeit der Justiz unter dem kommenden Wiederpräsidenten Trump?
Ich würde sagen, das war wichtig, dass gestern der oberste Gerichtshof mehrheitlich entschieden hat, das Strafmaß darf so verkündet werden, wie das New Yorker Gericht entschieden hat. Wäre der oberste Gerichtshof gestern reingegrätscht, hätte er sich ja auch gegen 3 weitere Instanzen sozusagen entgegengesetzt. Und das wäre doch ein schwerwiegender Eingriff gewesen in das Rechtssystem. Und man hätte das Gefühl gehabt, das sind parteiische Richter, die sind eben 3 von denen eingesetzt worden von Donald Trump. Und die hören sozusagen eher auf ihn als auf die rechtlichen Argumente. Das ist Gott sei Dank nicht geschehen. Allerdings muss man sagen, sehr, sehr knapp. 5 Richter waren der Meinung, dass heute das Urteil verkündet werden kann. Und 4 hätten Donald Trump gefolgt. Aber Gott sei Dank ist es so ausgegangen.
Jetzt auch ohne große Strafe. Donald Trump gilt als verurteilter Straftäter. Und offenbar wurmt ihn das ja schon, weil seine Reaktion fällt ja auch schon wieder, ich sag mal, interessant aus.
Absolut. Er hat übrigens, das war ja auch nicht unbedingt vorher zu ahnen, er hat sich selbst zu Wort gemeldet, jetzt bei der Strafmaßverkündung. Er hat gesagt, das Ganze sei eine schreckliche Erfahrung für ihn gewesen und seine Familie auch. Das Ganze sei eine Hexenjagd. Er sei absolut unschuldig. Also er hat keinerlei Einsicht gezeigt. Und er hat auch nochmal gesagt, dass der Kronzeuge der Anklage, das war ja sein früherer Mann fürs Grobe, Michael Cohen, das sei eine völlig unglaubwürdige Person. Alles sei völlig korrekt abgelaufen. Er sei absolut unschuldig. Ich wurde sehr unfair behandelt. Das hat er wörtlich gesagt. Also er hat da keinerlei Einsicht gezeigt. Er hat sich übrigens per Video dazu schalten lassen, im Hintergrund eine amerikanische Fahne. Also er ist sehr präsidial aufgetreten und trotzdem war er wahnsinnig wütend. Und klar, ihn wurmt das total, weil jetzt in die Geschichtsbücher wird er eingehen als der einzige US-Präsident, der strafrechtlich verurteilt wurde.
Ja, oder wird er das Verfahren eben doch noch mal anfechten, um so dann die Einstellung zu erreichen?
Das werden seine Anwälte wahrscheinlich tun. Sie haben die Möglichkeit, noch mal durch alle Berufungsinstanzen zu gehen. Das ist ein Prozess, der möglicherweise mehrere Jahre dauern wird und der hier wieder im Bundesstaat New York stattfinden muss. Erfolgsaussicht sehr, sehr ungewiss. Begnadigen kann er sich nicht selbst. Das ist ein ganz interessanter Aspekt. Es handelt sich um ein Gerichtsverfahren des Bundesstaates New York. Nur die Gouverneurin des Bundesstaates New York könnte ihn begnadigen und die hat schon angedeutet oder gesagt, nein, sie wird ihn nicht begnadigen.
Informationen aus New York von unserem Korrespondenten Martin Ganselmeier. Zurück nach Deutschland. Der Wahlkampf fängt jetzt an und am Ende wird zusammengezählt. Das meinte Friedrich Merz, der CDU-Vorsitzende und Kanzlerkandidat, vor dem Beginn der CDU-Vorstandsklausur heute in Hamburg. Bis morgen Abend wird bei der Winterklausur beraten, natürlich auch über wichtige Themen für die Bundestagswahl am 23. Februar. Und da steht Wirtschaft ja bei allen Parteien im Fokus. Sabine Henkel ist unsere Kollegin im Hauptstadtstudio und beobachtet die Union für uns. Ich habe sie gefragt, was denn diese Agenda 2030 umfasst, die CDU verabschieden will.
Ja, sie umfasst im Prinzip die Wirtschaftspläne der CDU und auch der CSU. Also die Union will neuen Wohlstand für Deutschland. So hat sie es fett gedruckt auf das Papier gesetzt. Und in erster Linie soll die Wirtschaft angekurbelt und Wachstum erzeugt werden. Dazu will die CDU Unternehmenssteuern senken und die Strompreise. Und sie plant auch eine große Steuerreform. Da soll die Mittelschicht profitieren, also dann mehr konsumieren, weil mehr Geld zur Verfügung steht, also Geld ausgeben. Und noch weitere Punkte stehen in dieser Agenda. Überstunden sollen zum Beispiel netto ausgezahlt werden. Rentner sollen netto für brutto bis 2000 Euro dazu verdienen dürfen. Das alles in diesem Papier, das in Hamburg beraten wird und das die CDU mit der CSU umsetzen will, wenn sie denn in Regierungsverantwortung kommt.
Friedrich Merz, der Kanzlerkandidat, rechnet ja fest damit und die Umfragewerte für die Union würden das im Moment zumindest ja auch prognostizieren. Jetzt gibt's an diesen Plänen schon große Kritik. Der Deutsche Gewerkschaftsbund sagt, das würde nicht helfen, sondern ein Milliardenloch reißen und nur Reiche entlasten. Und Marcel Fratscher vom DIW meint gerade, es geht eben überhaupt nicht auf, steuerlich zu entlasten, zu investieren und dabei weniger Schulden zu haben. Wie geht man mit der Kritik schon um?
Na, man wischt sie beiseite. Zumindest öffentlich wird darauf nicht groß eingegangen. Die CDU ist überzeugt, dass sie mit ihren Plänen in jedem Jahr 2% Wachstum erzielen kann, dadurch Steuermehreinnahmen hat und die Reform somit auch finanzieren kann. Sie setzt auch darauf, dass sie beim Bürgergeld zweistellige Milliardensummen einsparen kann und sie verweist darauf, dass das alles schrittweise ja erfolgen soll. So, sie ist überzeugt, dass das funktioniert, obwohl ja die Ausgaben für die Verteidigung noch nicht mal eingerechnet sind in diese Pläne, die ungefähr 90 bis 100 Milliarden Euro kosten. So haben das verschiedene Ökonomen ausgerechnet, jedes Jahr übrigens. Aber es ist die CDU und da ist vielleicht auch Gottvertrauen dabei.
Und wir sind im Wahlkampf. Das muss man natürlich auch immer sehen. Da ist vielleicht manchmal auch mehr noch der Wunsch dabei und hinterher muss man sehen, was man umsetzen kann. Und wenn wir dabei sind, was man umsetzen kann, wie sieht's aus mit Koalitionen? Also die AfD ist raus, da steht eine Brandmauer. Die FDP schafft's vielleicht gar nicht in den Bundestag. Umfragen im Moment ja schwierig. Die Grünen sind Markus Söder ein so großer Dorn im Auge, das kann man sich nicht vorstellen. Also geht eigentlich nur noch eine GroKo?
Ja, zumindest Markus Söder steuert streng drauf zu und engt damit natürlich auch Verhandlungsspielräume ein. Ich denke eigentlich, dass auch Friedrich Merz eine Koalition mit der SPD zumindest in vielen Teilen lieber ist. Aber Merz will Schwarz-Grün nicht ausschließen, weil er dann besser verhandeln kann, sollte es zu Koalitionsverhandlungen kommen, wenn man zwei Partner hat.
Und soweit Einschätzungen von Sabine Henkel. Die Klausurtagung der CDU in Hamburg dann noch bis morgen. Die Schneefälle gestern und teilweise in der Nacht in weiten Teilen Niedersachsens waren heftig, aber nicht so dramatisch wie zunächst befürchtet. Wie sieht es heute aus? Der Berufsverkehr hatte teilweise noch mit glatten Straßen zu kämpfen und in Niedersachsen sind einige Schulen geschlossen geblieben. Aber natürlich kann man dieses Winterwetter auch mal einfach genießen. Wir haben uns heute beide Seiten angeschaut. Jan Fragel fasst den Tag zusammen.
Für die Winterdienste in weiten Teilen des Landes. Da begann der Tag heute zwischen 2 und 3 Uhr morgens. So wie in der Straßenmeisterei der Region Hannover in Ronnenberg. Maxim Jackel fährt heute den Schneepflug. Er gehört zur Frühschicht. 44 Jahre ist er alt und er hat schon in der Straßenmeisterei gelernt. Das frühe Aufstehen, das mache ihm nichts aus.
Ich kann es nur für mich jetzt sagen, mir macht es persönlich wirklich Spaß.
Der Raum Gerden und Seelze, das ist heute Morgen sein Revier. Vor dem Berufsverkehr soll Salz gestreut sein. Teilweise schiebt er auch noch Schneereste vom Vortag von den Straßen. Sein 300 PS starker Unimog hat mit der Glätte keine Probleme.
Bei unseren Geschwindigkeiten, die wir fahren, 30 bis 40 km/h, ist es handelbar, sagen wir es mal so. Weil jetzt aktuell, auch wenn es jetzt sich so nicht anfühlt, ist das spiegelglatt. Ich merke immer wieder, dass die Räder leicht durchdrehen.
Ortswechsel. Ein paar Stunden später im Harz. Es haben heute zwar nur wenige Lifte in den Skigebieten geöffnet, aber trotzdem lockt der Harz mit einem Winterwunderland. Zum Beispiel Jannis Mahlmann, Jonathan Bunte und David Böhm. Sie sind heute aus Braunschweig zum Wurmberg gefahren und haben richtig Lust auf Schnee.
Gestern hat es geschneit und dann dachten wir uns, lass morgen in Harz fahren. Ja. Und dann sind wir heute Morgen früh los und...
Ja, wir hatten das Glück, dass wir es einrichten konnten, heute auf den Freitag loszufahren. Und dadurch ist es hier, wie man sieht, sehr leer. Keine Parkplatzprobleme, kein langes Warten, das ist natürlich super. Ja, und auch erstes Mal, ja, dieses Jahr sowieso, aber auch diese Saison. Und jetzt geht's los.
Ja, erstmal ein bisschen rodeln und dann vielleicht nochmal eine Runde gehen.
Vielleicht nochmal Skifahren. Ja. Der eine im Bunde fährt vielleicht nochmal Ski hier.
Genau.
Die anderen juckeln mit dem Schlitten hier runter.
Und die Prognosen fürs Wochenende, die sind weiter gut. Abfahrtski wird in allen Skigebieten im Westharz möglich sein. Allerdings sind dann vielleicht nicht alle Skilifte geöffnet. Rodeln ist an vielen Hängen auf jeden Fall möglich, sagt der Harzer Tourismusverband. Und einer Winterwanderung durch den tief verschneiten Harz wird auch nichts im Wege stehen. Genauso wie im Solling. Auch da wird am Wochenende genug Schnee liegen.
Das war eine Zusammenfassung des heutigen Tages von Jan Fragel. Und damit enden unsere heutigen Themen des Tages.
Thank you.